Moin, 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 meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Mein Name ist wie immer Lenny Willowood und ich war gerade für einen kurzen Moment zu müde, um meinen Dialekt abzustellen. Okay, hallo. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir hier sind, wenn ihr das erste Mal hier seid. Wenn ihr länger da seid, fragt ihr euch, kann er aufhören mit dem Erklären? Nein, ich muss es kurz. Ihr seid hier in einer Radiosendung und wir werden heute über ein Thema reden. Das Thema ist, werden wir alle immer dümmer? Und ich für meinen Teil muss sagen, dass ich auf jeden Fall definitiv viel dümmer werde. Ich merke es jeden Tag. Ich frage mich, wann ich endlich an den Punkt komme, an dem ich es nicht mehr merke. Zum Beispiel bin ich gestern, haben wir gestern das Spiel geguckt, Bremen gegen HSV, und ich habe einfach mal so mein Getränk, alle Getränke nach draußen gestellt und mein Glas nach draußen gestellt, weil ich dachte, ja, dann ist das morgen schön kühl. Dann bin ich schlafen gegangen, ohne Alkoholeinfluss. Und ja, ich hätte mir denken können, bei minus 6 Grad, ja, dass da nicht viel ist. So, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, werden wir alle immer dümmer, also andere auch, oder wird das immer mehr ein Handicap-Match für mich? Genau, und dabei ist das eigentlich viel gesellschaftskritischer aufgebaut, wenn ich mal jetzt ehrlich bin. Ich bin nur ein bisschen müde, deswegen bin ich ein bisschen am und ein bisschen noch halsiger in meiner Stimme. Naja. Uhren, wenn man sich jetzt mal so überlegt, unsere Uhren sind mittlerweile intelligent genug, unsere Schritte zu zählen, unseren Blutdruck zu messen. Autos fahren teilweise schon von selbst, dürfen sie noch nicht, aber können es. Und Kinder werden automatisch geortet aus Gründen, damit niemand sie mitnimmt, wenn sie auf dem Weg zur Schule sind oder auf dem Weg zum Kindergarten auch. Es gibt viele Mechanismen in unserem Leben, die uns das Leben komplett einfacher machen. Und der Mensch geht dann am liebsten auch den komplett bequemen Weg, was ja eigentlich nachvollziehbar ist. Wenn man die Auswahl hat, dass man den bequemlicheren nimmt, damit man den eben mehr Energie für anderes hat. Aber auf Kosten von anderen Dingen ist es immer wieder schwierig, wenn ich den bequemeren Weg gehe und damit anderen eher schade, zum Beispiel. Wenn es nur die Auswahl ist zwischen 1 und 2 und der einzige Unterschied ist die Bequemlichkeit, klar. Aber oftmals hängen da viel mehr Faktoren dran. Zum Beispiel Konsum, Nestle. Zum Glück werden die gerade boykottiert. Ich bin so froh von ganz vielen Getränkezulieferern und eben auch von Edeka, aber leider aus Preisgründen. Ist eben ein Faktor, auf den der Konsument nicht wirklich achtet, dass man eigentlich, wir haben so ein breites Angebot, Firmen, von denen man zumindest weiß, dass sie schädlich vorgehen, und das ist wirklich krass, dazu habe ich auch mal eine Radiosendung gemacht, und die ganze Welt im Endeffekt ausbeuten und Menschen auch versklaven und auch Menschen verschwinden lassen. Siehe Mitarbeiter in Südamerika, um genau zu sein, hier, wie heißt es? Ein Tarifarbeiter sind zum Beispiel in Südamerika verschwunden worden von Nestle. Also da könnte man zum Beispiel ansetzen, wenn man nicht bequem wäre, und sagen, okay, überall, wo zumindest Nestle draufsteht, und auch bei den Sachen, wo ich weiß, was Nestle ist, obwohl da nicht Nestle draufsteht, kaufe ich nicht. Kaufe ich halt alles andere, die Qualität tut sich nichts. Machen wir nicht, ist Bequemlichkeit. Die Frage ist dabei auch, macht die Bequemlichkeit uns dumm? Und dann sind wir da beim Thema, ne? Wenn wir uns jetzt mal Sachen überlegen, Sattheitsgefühle oder den Rechtsruck aus Verdummung heraus, Fragezeichen, oder hängt da viel mehr zusammen. Aber zunächst zum Anfang. Ich habe früher MTV geguckt, als alle anderen irgendwie, weiß ich nicht, alle anderen, was haben alle anderen geguckt? Kinderserien noch oder Full House oder so, oder das Angebot, was da halt lief. Und mein erstes richtiges Lieblingsmusikvideo, ansonsten habe ich das mehr so passiv konsumiert durch meine Schwester, aber was ich in mir wirklich gemerkt habe, was im Kopf hängen geblieben ist, war Dusche von Farin Urlaub, schon 2005, glaube ich, 2004, also ich war schon älter, aber ich habe vorher nie so richtig bewusst Fernsehen geguckt oder mir ist bewusst was hängen geblieben außer Kinderserien. Und Das ist ein Musikvideo für die, die es nicht mehr kennen, wo Haushaltsgegenstände sich selbstständig machen und den Besitzer am Ende töten. Dass das aber von allen gängigen Modellen einer komplett bekloppten, geisteskranken Zukunft ausgerechnet diese vielleicht mal Wirklichkeit werden könnte, hätte ich im Traum nicht gedacht. Und ich zum Beispiel war als Junge immer unglaublich nischig. Also ich hatte Themen, die mich interessiert haben, an der auch der Gesellschaft teilgenommen hat, und Themen, die mich gar nicht interessiert haben. Und die mich gar nicht interessiert haben, da hatte ich dann noch keine Meinung und da habe ich dann auch mich gesperrt gegen. Beispiel, ich war mega affin, wenn es um Computer ging. Habe die neueste Grafikkarte immer einbauen müssen. Ich war einer dieser Spieljungen, die dann auch seinen Rechner gepimpt haben und dann auch irgendwie eine Wasserkühlung eingebaut hat, obwohl sowas eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Kosten, Nutzen und so. Und alles andere abgelehnt. Andere haben angefangen mit Handys, wo man dann irgendwie Nokia und ähnliche, die allerersten, und irgendwie von Papa das alte mitbekommen, die also wo dann quasi die zweite Generation von mobilen Telefonen in die Schulen kam. Ich habe das alles nicht mitgemacht. Ich habe das nicht mitgemacht, bis man sogar richtige Videos und Songs auf Handys hören konnte. Da habe ich mir nur Handys geholt. Ich habe mir das allererste Handy geholt und bin damit ewig rumgerannt, weil meine Mutter wollte, dass ich mir ein Handy hole, damit ich erreichbar bin. Und ich bin in eine Anti-Haltung gegangen und bin daraufhin zum unkommunikativsten Mensch geworden, der nie erreichbar wurde, weil ich diese Technologie abgelehnt habe. Mittlerweile habe ich aus und habe ich es auch. Oder Computer. Ich habe als letzter in all meinen Menschen, die ich um mich rum kenne, hatte ich kein Internet. Es war mir nicht wichtig. Ich hatte einen Computer und ich wollte Spiele drauf spielen. Und zwei Sachen waren dafür nötig. Freunde, und mit denen trifft man sich vor Ort. War immer meine Logik. Was anderes habe ich nicht gesehen. Also habe ich LAN-Partys organisiert. Über viele LAN-Partys. Und habe dementsprechend auch kein Internet gebraucht. Ich habe ja gespielt. Und wenn ich Spiele gebraucht habe, bin ich in den Laden gefahren. Alles gut. So richtig, richtig 20. Jahrhundert. Nun ja. Also ich habe das immer sehr abgelehnt und habe es zumindest nicht verstanden und war zu bequem unter Umständen, das auch irgendwie wahrzunehmen zu wollen. Ich bin aber auch blockend reingegangen. Aber wenn wir uns jetzt draufschauen, nun breitet sich dieses Internet der Dinge, würde ich jetzt mal sagen, aus. So nennt man es, glaube ich, auch. Armbanduhren zählen, wie gesagt, die Schritte und melden sie zum Beispiel der Krankenkasse, oder ein Kühlschrank beratet dich beim Einkauf, was du brauchst. Alexa beherrscht mittlerweile 15.000 Skills und macht die feuchtesten Stasi-Träume wahr. Also das ist echt krank. Und für all das zahlen dann Menschen auch noch gerne drauf. Ich kann es auch wieder nicht nachvollziehen, aber vielleicht in 10 Jahren mache ich es dann. Ich weiß es nicht. Wer sich ausgiebiger gruseln will, es gibt da ein schönes Kapitel, Kapitel 2025. Auf Englisch heißt, glaube ich, A Day in the Life aus Samuel Greencards Buch The Internet of Things. Buch würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist eher ein E-Book. Zumindest da habe ich es. Da ist fortschrittsfreudig gemeint und als Horrorvision auf etlichen Ebenen lesbar, in dem Greencard eben eine vierköpfige Familie, Mutter ist Mutter, Vater, Mutti ist total hochgestochen, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, Pharma oder so, oder eher Ärztin. Und der Vater hat so ein Pseudo-Job, also Marketing ist kein Pseudo, aber sage ich mal Marketing-Executive, Blabla Job. Irgend sowas, wo er selber nicht, wo die Definition überhaupt keinen Sinn hat, weil Hauptsache er hat einen Job. Und zwei schulpflichtige Söhne durch ihren komplett lückenlosen, überwachten Tag. Und dann wird die Mutter mit einem Mild Sensory Alert im eigenen Schlafanzug geweckt, während die Dusche schon mal mit der Kaffeemaschine die Zubereitung des Frühstückslatte abstimmt und kontrolliert dann später in der Klinik am Bildschirm, dass alle Patienten die ihnen vom Smartphone vorgeschriebenen Pillen geschluckt haben. Der Vater wiederum als überzeugter Stubenhocker, John, only occasionally heads out for appointment, steht dann dazu, hat dazu dann Homeoffice mit biometrischer Authentifikation Und der Stubenhocker, wenn er dann doch mal aus dem Weg ist, dann kann der 16-jährige Sohn nicht etwa endlich seine ersten Liebe unbehelligt, seine Gadgetsammlung zeigen. Denn so ein smartes Zuhause weiß dann ganz genau, wer kommt und geht und ist niemand ohne Gesichtserkennung rein. Das Internet der Dinge ist also ein Paradies für Helikoptereltern und gegen irgendeine Improvisation oder irgendeine Spontanität. Ideen also für eine repetitive Sitcom des neuen Zeitalters? Wie und wo kann sich Mutti noch mit ihrem Geliebten treffen, ohne dass alles gleich auffliegt? Zum Beispiel. Yay. Das kann man erstaunlich finden, was Mikroelektronik und künstliche Intelligenz heute oder morgen schon alles möglich machen. Noch erstaunlicher dabei ist aber, was für nervtötender Quatsch das meiste davon ist. Und dumpf und bäh. Und wie unverhohlen fast alles auf Durchleuchtung, Gängelung und Uniformität, also Gleichschaltung, abzielt. Gleichschaltung, also in dem Fall Uniformität natürlich im Gewand von Spotify. Stell dir deine Playlist individueller zusammen, als du selbst es könntest, und die Kekse im Supermarkt lösen einen Hinweis auf deinem Gerät aus, weil du persönlich sie doch letztes Mal auch gekauft hast. Spotify ist super, ich möchte es kurz nochmal anmerken, als Plattform, um neue Musik zu entdecken, aber die meisten, ich sag mal 95%, ich hoffe, mir hören die 5% zu, die 95 ist auch okay, aber ich mag die 5% persönlich lieber, nutzen Spotify, die meisten nutzen Spotify, um einfach nur irgendwas im Hintergrund laufen zu lassen. Da geht es nicht darum, große Individualität, sondern da geht es um Uniformität. Da geht es darum, das zu nehmen, was die meisten hören. Ist wie YouTube geworden. So, das Internet of Things, das Internet der Dinge im Endeffekt, hat viele, viele weitere Fassaden. Also läuft vor allen Dingen auf eine Bestätigung von vielem heraus. Auf das Prinzip, wir sind die 99%, ne? Und auf alles andere ist fett geschissen. Welche Arten von Annehmlichkeiten verheißt uns das, ne? Reibungslose Abläufe, das Wecken, Duschen, Frühstück, über den Job bis zur Abendgestaltung, von den zig kleinen Entscheidungen jedes Tag soll es uns so viele wie möglich abnehmen, damit wir möglichst viel Entspannung haben, soll uns helfen, unablässig Zeit zu sparen, indem es über die ganzen widerspenstigen soziale Umwelt, in der wir uns bisher bewegt haben, eine geschmeidige Schicht künstliche Intelligenz legt. Und dann? Dann? Was machen wir denn mit der gewonnenen Zeit? Komischerweise kommt die Perspektive, das Internet of Things erledigt für uns die Arbeit und nimmt uns alles Leidige und Bürokratische ab, sodass wir in Ruhe offline gehen und raus in der Natur und füreinander da sein und Gutes tun oder Musik machen oder den ganzen Tag in der Bibliothek lesen können. Überhaupt nicht vor. In unserem anvisierten Alltag verbringen die Menschen ihre Zeit wesentlich mehr so wie die Silicon Valley-Nerds die Stunde verbringen. Also immerzu im Netz. Jeden Quark ist eine sinnvolle Tätigkeit, solange er sich digital abspielt. Ein erfülltes Leben besteht darin, pausenlos Daten zu produzieren. Ich nehme mich da nicht raus. An dieser Stelle müssen wir dann auf, weiß ich nicht, fliegende Autos oder ähnliches futuristisches zurückkommen, beziehungsweise auf nicht fliegenden Autos, die heute anstelle der prognostizierten fliegenden Autos, was heute passieren sollte vor 50 Jahren, produziert werden. Zuerst wurden zum Beispiel die äußerlich monströs von Generationen und immer, immer weiter und unablässig klobiger und übermotorisiert, bis in Gegenstand des SUV, das Getreste zur Norm geworden war. Der alte Traum der individualmobilen Selbstermächtigung sozusagen, das Hochgefühl von Beweglichkeit und Geschwindigkeit und der Stolz, eine Maschine zu beherrschen. All das verunfallte zum großkotzigen, läppischen Pseudo-Geländewagen. Was man natürlich auch toll finden kann. Was das mit uns macht und warum ich genau jetzt auf einmal so einen Schlenk schlage, erfahren wir gleich. Aber jetzt kommt erstmal ein Song und sehr geil, vorgestern ist ein neues Album rausgekommen von Schatten und Helden. Sehr, 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 sehr zu empfehlen. Ich empfehle es auf einer Seite, weil ich die eine der Produzenten, Sängerinnen, Verantwortlichen für das ganze Ding kenne und sehr mag. Und das ist die liebe Vanessa. Und Schatten und Helden habe ich schon lange auf dem Schirm, dadurch eben. Und das ist auch ein verfickt geile Songs sind da drauf. Und ich möchte aus meiner ganzen Überzeugung einfach, dass ihr dieses Lied, einer der Lieder der Albumauskopplungen, auch mal hört und euch eure eigene Meinung bildet. Da würde mich auch interessieren, wenn ihr mir einfach schreibt, einen Kommentar oder so. So, an MR Willowood auf Twitter. Ha, heute habe ich es mal andersrum gemacht. Jedenfalls kommt das jetzt. Bis gleich. Tschulu. Und damit sind wir wieder zurück bei den Piraten der Leere. Mein Name ist wie immer Lenny Willowood und ihr könnt partizipieren an dieser Sendung, indem ihr MR Willowood auf Twitter oder Willowood Music auf Facebook eine Nachricht schreibt, einen Kommentar, eine Brieftaube, einen Stein, Graffiti vors Haus malt, wie auch immer. Ich fühle mich schon sehr seltsam, dass ich gerade wieder selbstreferenziell werde. Dabei ist es, glaube ich, vermutlich okay. Keine Ahnung. Ich habe gerade eben angefangen, darüber zu sinnieren, warum wir immer dünner und dümmer werden und durch Bequemlichkeit und wollte eigentlich ein Sinnbild aufmachen und dann ist mir die Zeit ausgegangen. Mein Beispiel war die Automobilität, dass Autos zunächst immer größer wurden, dass immer wieder eine größere Herausforderung wurde, ein Fahrzeug zu bewegen und dann dieses allgegenwärtige SUV zur Normalform geworden ist. Dass das Ganze zum großkötzigen Pseudo-Geländewagen, glaube ich, geworden ist. So. Und mit der Aufblähung zum Beispiel von Fahrzeugen geht eine Verzwergung der Fahrer und Fahrerinnen einher. Wer in einem Auto von heute unterwegs ist, gilt ohne Navi, Einparkhilfe und zig elektronische Assistenten auf einmal als aufgeschmissen. Ausgerechnet das Auto, dieses ganz klassische, moderne, die Individualisierungsmaschine, würde ich es jetzt mal nennen. Das prescht beim Internet der Dinge voraus. Die Insassen kommen sich souverän, geschützt und geborgen vor, während sie jederzeit verortbar und pausenlos auf Sendung sind. What? So. Diese gefühlte Souveränität und der Schutz des Geborgenen sind schwierige Punkte. Dazu kommen Algorithmen und Dynamik und vor allen Dingen das digitale Modell nenne ich es jetzt mal. Die Integration zum Beispiel, mit der man jetzt in dem Beispiel Fahrzeuge in das Internet der Mobilität schmackhaft machen kann. Und bald wird auch jedes Fahrzeug eine rollende Internetadresse sein. Es geht dann darum, den Schwarm der Fahrzeuge mit vorausschauenden Systemen zu lenken. Da geht's hin. So viel weg von der Individualität. Man will Konformität. Man möchte, dass alles in Gleichschritt geht. Man möchte die Individualität und das Kreative, was uns ausmacht, einbremsen, denn es ist nicht zielführend produktiv für eine mathematische Zahl. Und irgendwann sind wir eine mathematische Zahl und dann ist alles egal. Und dann sind diese Zahlen aber auch nur noch Ameisen im Gedankengang. Das ist meine Logik. Könnt ihr doof finden, so sehe ich das aber. Und das macht das Ganze so schwierig. So. Wenn wir uns das auf der anderen Seite aber überlegen, jetzt in der Echtsituation, bei vielen Autofahrern wäre es auf jeden Fall ein Segen, wenn sie nicht mehr selber steuern würden, sondern ein vorausschauendes System sie aus ihrem, ich nenne es mal, Rennen nehme. Ne? Dann könnte der Siegeszug der Geek-Industrie sogar en passant die Menschheitsplage der Raser und Drifterinnen erledigen und wäre allerdings eine hübsche Ironie der Geschichte. Apropos, vielleicht kennt ihr noch so die alten Spinnereien über eine Zukunft, gegen die wir uns gefeit sahen, aber dann im Internet of Things zum glaubwürdigen Thriller-Szenario wurden. So, zum Beispiel jetzt. Von dem eben angesprochenen Pyjama, der Mutti morgens weckt, sondern, weiß ich nicht, erwürgt. Bis zum Schwarm der Fahrzeuge vielleicht von Hitchcock. Hitchcock sehe ich schon. Ach, falscher Autor. Egal. War Auto, boah, Alter. Jetzt bin ich raus. Der sich auf dem Highway der Welt in einem ferngelegten, gigantischen, tödlichen Autoscooter verwandelt. Wenn dann Hacker zum Beispiel euer Auto hacken, oder handelt es sich um eigenmächtige Technologie bei Big Data oder ähnlichem, ne? Vielleicht kriegt ja das Internet of Things hoffentlich noch halbwegs die Kurve, wenn wir seine Ausgestaltung als so eine gesellschaftliche Aufgabe begreifen und zu Beginn sie nicht alleine Technik und Technikkonzernen zu überlassen. Aber nein, unmöglich. Das hieße ja, dass man brauchbare regierungspolitische Konzepte zum Buzzword Digitalisierung geben müsste. Und mit solchen Hirngespinsten bewegen wir uns doch im Bereich der Fantasie oder Fantastik, weil es nicht bequem ist. Und da sind wir wieder beim Punkt. Bis auf Weiteres liegt die einzige Hoffnung darauf, dass die Masse Nutzerinnen und Nutzer beim Internet of Things, so wie es uns bisher aufgedrängt und aussichtsgestellt wird, noch nicht lange mitmacht. Und genau das ist der Punkt, das ist die Krux. Wir werden durch unsere Pseudo-Individualisierung und durch unsere Argumentation ist immer die gleiche. Sei Teil der Gesellschaft, werde noch beliebter, aber das auf deine individuelle Art und Weise, ohne wie die anderen dabei zu sein. Gehe deinen eigenen Weg. Just do it. Ne? Das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass alle Unterhaltungsmechanismen, Spiele, Kreativität, aber auch, weiß ich nicht, grundsätzliche Apps oder ähnlichen in unserem Leben, selbst die Abnehm-App, alles arbeitet damit, dass man eine einfache Bestätigung, eine einfache Möglichkeit, eine eigene Plattform zu haben, darzustellen. Also unsere Bestätigungstrieb sozusagen wird komplett versucht, dick zu machen. Und das führt aber dazu, dass wir wie gelähmt sind. Denn mir ist es selber aufgefallen, ich muss wieder einen Schwank aus meinem Leben erzählen, ein bisschen freier gerade noch. Ich habe Alben über Alben produziert und ich hatte echt ein Problem mit mir selbst, weil mein Leben auf einmal gut lief. Auf einmal, so in den letzten 2-3 Jahren, auf einmal lief mein Album mega gut. Ich habe eine tolle Partnerin, ich habe ein tolles Leben, ich habe einen tollen Beruf, ich habe einen guten Arbeitgeber, ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe einen tollen besten Freund, ich habe ein tolles Hobby, eine tolle Leidenschaft, das Schauspiel, was ich jetzt ausleben kann, noch dazu und Gitarre spielen und so und merke dann auf einmal, dass die Motivation zum Beispiel zum Rappen oder zum Produzieren stark gehemmt ist, weil es mir eben gut geht. So, weil ich bestätigt werde in meinem Leben. So, und da habe ich gemerkt, es gibt mehr als nur Bestätigung. Es gibt auch die Möglichkeiten, und die eine sind Möglichkeiten, das andere sind eben Notwendigkeiten. Nämlich Notwendigkeiten, sich Momente in seinem Leben zu schaffen, in denen man nachdenkt, in denen man reflektiert, in denen man auch vor allen Dingen über das Limit geht. Und deswegen zum Beispiel mache ich wieder Musik. So, produziere wieder, gehe wieder los. Und weil mich so Leute wie Schatten und Helden einfach animieren. Ja, da kriege ich einfach Bock. Ich habe aber noch mal so ein paar kleine Zitate, Ladies and Gentlemen, von meinem Lieblingsmenschen, eigentlich, naja, Lieblingsmenschen nicht, aber Lieblingsmensch der Öffentlichkeit. Es ist mittlerweile aufgefroren, die Cola. Und da ist sogar Kohlensäure drin, ich bin überrascht. Wie geht sowas? Naja. Leider verstorben, aber mein absoluter Liebling in der öffentlichen Landschaft gewesen, viel zu früh gegangen, Roger Willemsen. Um ihn mal zu zitieren. Es gibt kaum Bestrebungen, Sendungen zu machen, die jünger, frischer, mutiger sind. Und Leute, die abweichend sind, sind fast vom Bildschirm verschwunden. Das war in einem Interview 2006. Ende 2005, Anfang 2006. So, und das im Fernsehen, das siehst du in der Musik. Das siehst du überall. Musik wird immer beliebiger zum Beispiel, aus Bequemlichkeit. Und daraus folgt dann logischerweise die Unfähigkeit für die Folgegeneration. Wer von jungen Musikern kann denn noch richtig Instrumente spielen? So, da kann man jetzt sagen, okay, braucht man nicht, die Musik entwickelt sich weiter. Stimmt. Aber das ist doch additiv. Dass wenn man nicht bequem ist, dann kann man doch eigentlich auch diese Energie nehmen und sowohl neue Elemente verwenden, als auch ein Instrument lernen, richtig. Denn wenn ich ein Instrument richtig spielen kann, ergeben sich aus zum Beispiel der klassischen Notentheorie, aber auch aus Rhythmik, die ich vielleicht kenne, neue Optionen, neue Kreativitäten, neuer Multiplikator sozusagen für Kreativität und für Neues, was man schafft. Beispiel. Wenn sich Künstler weiterentwickeln wollen, und sich auf komplett andere Elemente beziehen und dadurch einfach ein komplett neues Gesangsbild schaffen. So, bestes Beispiel ist ein Künstler, den ich gerne zeige, den ich schon richtig, richtig, richtig lange, 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 lange verfolge. Das ist der liebe Berkan, der zum Beispiel so, der klingt wie, fuck, jetzt muss ich den Song auch gleich spielen, oder? Ich wollte ihn am Schluss spielen. Berkan, der klingt wie Xavier Naidoo, wenn Xavier Naidoo richtig singen würde und nicht die Stimme elendig gequält in Bereiche zieht, wo sie nicht hingehört, meiner Meinung nach, sondern wirklich schön singt. In Kombination auch noch mit geilem Rap. Der hat zum Beispiel salonfähig gemacht, dass er einfach sein gelerntes Instrument, sein Saxophon, glaube ich. Nein, nee. Was spielt er? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss es gleich bei meinem Song selber reinhören. Sein gelerntes Instrument einfach als Soli-Instrument nimmt, um es komplett auszuleben am Ende von dem Song, weil er das mal gelernt hat und jetzt halt nutzen kann. So als zusätzliche Ebene. Es bereichert, es ist gut, aber es ist unbequem. Und das ist der Punkt. Die Bequemlichkeit macht uns dümmer, weil sie uns unfähiger macht. Unfähigkeit impliziert dann auch, dass wir es nicht auf dem Schirm haben, dass unser Gedanken nicht das noch als Option sehen könnten unter Umständen. Bequemlichkeit macht uns doof. Und wenn ich das mal so sagen darf, das Scheitern, ich liebe Scheitern, ich bin der Beste im Scheitern. Das Scheitern ist eine viel menschlicher und komischer und besser als der Triumph. Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der uns ständig kleine Triumphe oder Achievements ermöglicht werden, in der Bestätigung hinter jeder Social-Media-Plattform lauert, ding, und wir uns überhaupt nicht individualisieren, sondern nur noch das Lager wählen, in dem wir uniform sind. Wir sind nichts mehr außer kleine Zahlen, selbst, für uns selbst. Und das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Das macht mich traurig. Wenn Menschen nur noch auf ihr Smartphone gucken, weil sie für andere erreichbar sein müssen oder andere erreichbar sein wollen und gucken wollen, was sonst noch in der Welt passiert, akzeptieren sie gar nicht ihre Realität um sich rum. Dann ist das ausschließlich, dann sagt man sich, da draußen ist bestimmt noch irgendetwas Besseres als das, was ich hier gerade habe. Dann ist das eine Unverbindlichkeit. Und Unverbindlichkeit führt dazu, dass man zu keiner Erkenntnis kommt. Wenn ich verbindlich bin zu irgendetwas und sage, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt und dann scheitere ich, dann lerne ich daraus. Dann lerne ich daraus, habe eine Reflexion und bin am Ende klüger. Oder ich schaffe etwas und schaffe dann eine viel größere Bestätigung, weil es total verbindlich war und total high risk zum Beispiel. Und lerne auch etwas daraus, nämlich aus mir selbst. Das andere ist etwas aus einer Situation lernen, das andere ist aus sich selbst heraus etwas lernen. Man lernt in dem Fall, in jedem Fall, weil man probiert. Der Mensch ist Try and Error. So funktionieren wir. Wir gehen mal um die Ecke, gucken, was da ist. Oh, ein Velociraptor. Oh, ein Säbelzahntiger. Ja, Pech. So. Gut, ach, schlechtes Beispiel. Wie komme ich da noch raus? Weiß ich nicht. Egal, wenigstens ehrlich. So, aber Berkan hören wir jetzt nicht. Berkan kommt ganz zum Schluss. Jetzt hören wir erstmal einen krassen Song, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. So gar nicht. Der ist auch, hat auch nur 10.000 Klicks. Heißt 2018. Ist aber mega, mega, mega gut. Und ich möchte mich dabei explizit bei Melissa bedanken, die eine Twitter-Followerin ist und der ich auch folge. Die sich manchmal komplett Twitter-Pausen gönnt, was ich beeindruckend finde, was ich auch mache, um dann wieder zurückzukommen und einfach coole Impulse zu setzen. Und so finde ich Twitter halt auch schön genutzt. Auch wenn Twitter oftmals und auch von mir manchmal Selbstdarstellungsplattform primär ist und ansonsten alles andere sekundär, was auch nicht cool ist, aber wer sind wir, wenn wir nicht Schwächen hätten? Der Mann heißt Kafka und das ist 2018 und achtet mal auf den Text, selbst wenn ihr keinen Rap mögt. Hört mal hin. Ist vielleicht ganz gut für euch. Muss man Respekt vorhaben. Wer das nicht hat, weiß ich nicht. Ist hier falsch. Radio 1055 geht in die nächste Musikpause. Bis gleich. So, das war Kafka mit 2018. Ich möchte auf ein bisschen was eingehen, nur kurz. Ihr habt die Lyrics ja gehört. Total mein Zeitgeist, total schön eigentlich, schön traurig, schön ehrlich, schön, dass jemand das mal anspricht. Das meine ich eher. Einige Zeilen sind ja durchaus kontrovers, andere sollte man vielleicht nochmal beleuchten. Wir sind so zivilisiert, uns interessieren andere Menschen nicht. Und das stimmt. Wir sind mega zivilisiert. Zivilisiert heißt nämlich alles aufeinander angepasst, dass man miteinander leben kann. Und das bedeutet eben auch im Mindset. Man muss andere akzeptieren und tolerieren und man muss mit jedem gut leben können, aber, typischer deutscher Satz, aber man muss dabei trotzdem noch ein eigenständiger Mensch bleiben. Weil unter dem Deckmantel versteckt sich oftmals die Automatisierung der Uniformität. So. Das ist eben schwierig. Das ist sehr schwierig. Wenn der gesellschaftliche Konsens ist, uns interessiert es zum Beispiel nicht, dass Menschen in Lampedusa sterben, dann ist das auf einmal für alle anderen auch so. Aber das muss es nicht sein. Denn wenn ich anfange, da Nein zu sagen und sich andere auch trauen, dann ziehen irgendwann diese Leute, die uniform sein, denken, sein wollen zu müssen, genauso wie du, wenn du dich nicht eben daneben stellst, irgendwann mit. Irgendwann hat man den Sog hinter sich. Und das ist dann Veränderung. Im Kleinen sieht man das bei Vegetariern. Da hat man Sachen positiv besetzt und drüber gesprochen, im Endeffekt. Immer wieder, immer wieder. Was jetzt da schwierig ist, aber wenn ich sage, hey, ich engagiere mich und versuche mir zum Beispiel mich in Flüchtlingsheim einzubringen und das ist total gut für meinen Selbstwert und das hilft mir total als ein bisschen auf Ego, dass ich mich dabei selbst verwirkliche und viel über mich selbst rausfinde und da habe ich auch noch coole Rezepte gelernt, weil die auch eine total tolle Küche mitgebracht haben und ja, wie auch immer, dann und das ständig mache, dann interessiert das vielleicht jemand anderen, das mal auszuprobieren, weil er sich denkt, der nervt mich jetzt die ganze Zeit damit und es ist jetzt in meinem Kopf drin. Werbung funktioniert ja eigentlich mit Kontakten, wie man so schön sagt, und genauso ist auch bei Meinung. Meinung, im Endeffekt, Meinungsbeeinflussung ist ja Werbung, so, wenn wir es mal im Modernen sehen. Und die Bequemlichkeit des Menschen wird erst durchdrungen durch Penetration, also durch eine Kontaktart, je nachdem, wie reizvoll die Werbung ist, dass das Gegenüber sich überhaupt erst mit dem Element auseinandersetzt. So, und wenn ich was verändern will, wenn ich Dummheit oder Bequemlichkeit bekämpfen will, dann muss ich auf der anderen Seite zum Beispiel im Marketing gibt es diverse Medien, wo dann von 3 bis 5 oder von 5 bis 7 Kontakten gesprochen wird, bis überhaupt das Gegenüber die Werbung aktiv wahrnimmt. Ansonsten wird die überhaupt nicht wahrgenommen, sondern scheuklappenartig übersprungen. Und von daher ist es eine schöne Analogie. Wenn ihr Sachen mehrfach besetzt, achtet mal drauf, wenn ihr Sachen wirklich 5 bis 7 Mal ansprecht, guckt mal, ob das, also in bestimmten Abständen, achtet mal drauf, ob das eine andere Reaktion hat als beim ersten Mal, wenn ihr das macht. Inhaltlich hat er natürlich komplett recht, uns geht es ja hier gerade eher um die Theorie, das hier ist sehr Real Talk, vor allen Dingen der Rechtsruck in unserer Gesellschaft, der im zweiten Teil auch angesprochen ist. Fand ich sehr bewegend, also auch ein sehr toller Künstler, supportet ihn bitte, wäre auch sehr schön. Die Frage bleibt aber, werden wir alle immer dümmer? Und auch da habe ich von Roger Williams ein schönes Zitat. Da geht es dabei nämlich um Fernsehen. Und ich würde es gerne mal erweitern. Erstmal das Zitat. Das Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Wer abends nach Hause kommt, der möchte unterfordert werden, gezielt. Dafür kann man Verständnis haben. Aber man sollte nicht unterstellen, dass unser deutsches Leben so anstrengend sei, dass erst der Äthiopier, wenn er nach Hause kommt, wirklich die Muße hat, das Auslandsjournal zu sehen. Und diese Bequemlichkeit spreche ich die ganze Zeit an. Die macht uns dümmer. Wenn wir uns unterfordern, verändert, ihr kennt das selber, wenn ihr monatelang in, es gibt, die meisten Menschen werden nicht rechtsradikal, weil sie denken, alle raus in ein Eimer und treffen. Nein, tun sie nicht. Die meisten werden rechtsradikal und rechts, eben weil sie in einen Freundeskreis rutschen, der vielleicht konservativer drauf ist und haben dann vielleicht noch ein Kernerlebnis oder ähnliches. Und dann rutscht man da so langsam rein, indem man sich mit Menschen umgibt, die immer, immer, immer düsterer werden. Deswegen ist Facebook so schwierig, weil die Gruppenzuordnung fließend sind. Du fließt von der einen in die andere und dann in die nächste und schwupps, bist du bei den Neonazis. Könnt ihr mal ausprobieren. Neuen Account erstellen, einmal was Kontroverses, Konservatives schreiben und wie lange der Account Freundesanfragen von der NPD kriegt. Naja, gut. Auflösung, es geht schnell. Das Internet der Dinge und das Internet generell ist genau dasselbe Medium für viele. Für viele, die nämlich konsumieren wollen. Es werden immer mehr. Unterforderungen gezielt anstelle von einer weiteren Aufgabenzählung. Und ich kann diese Bequemlichkeit verstehen, wenn man 10 Stunden arbeitet, zum Beispiel habe ich auch manchmal, dann bin ich fertig und dann will ich mich nicht groß mit auseinandersetzen. Aber ich selber sage mir dann immer, ich muss noch ein bisschen Energie in mir haben und ein bisschen mich weiterbilden, so, und trotzdem noch irgendwas tun. Und sei es, dass ich noch Nachrichten schaue. So, kurz mal auf tagesschau.de und die News zumindest durchgehen, vorm Schlafen gehen. Sei es sowas Banales. Ich mache mir zumindest die Illusion, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich habe zum Beispiel, manchmal habe ich überhaupt gar keinen Bock auf diese Radiosendung. Es gibt Tage. Selten, meistens freue ich mich, weil ich Menschen tolle Musik zeigen kann und irgendwie ein bisschen reden. Aber in der Regel gibt es auch irgendwie Ausnahmen und in diesen Ausnahmen kommt es dann vor, dass ich keinen Bock habe. Und dann denke ich mir aber immer, auf der einen Seite, ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Sender. Klar, das ist ein kleiner Faktor, aber viel größer. Ich nötige mich hier mit diesem Format auf, über Dinge nachzudenken, aktiv. Ich nötige mich dazu, mich zu Themen zu informieren, aktiv, und mich damit auseinanderzusetzen. Ich nötige mich also ganz, ganz, ganz viel an vielen Ecken, was Unbequemes zu tun. Weil für die Leute, die jetzt nicht wissen, was passiert, wenn ich so eine Sendung vorbereite, denn manche, die meisten sind vorbereitet, läuft wie folgt. Ich nehme was auf, ich recherchiere ein Thema, mache mir dazu Notizen, manchmal längere, manchmal kürzere, je nachdem wie umfangreich es ist. Manchmal mache ich auch nur so, also bei Sachen, wo ich wirklich komplett Bock habe, einfach mal am Rad zu drehen und frei nachzudenken, improvisiere ich komplett, indem ich wirklich nur so 2 Wörter oder sowas aufschreibe. Manchmal auch irgendwie ganze Textpassagen, weil ich wichtig finde, dass ich meinen Kontext strukturiert behalten kann, auch wenn ich trotzdem den Rest drumherum improvisiere. Und dann schaue ich echt wirklich und durchforste das Internet nach neuer, guter Musik und nach meinen Lieblingskünstlern und anhand von den Künstlern dann eben was komplett Neues. Und schaue mir tatsächlich Konzerte, also zum Beispiel Festivals an, die in einer billigen Qualität sind oder so, von irgendwelchen Mitschnitten, einfach nur um zu gucken, ob da zufällig irgendwelche gute Musik ist. Also sehr nischig und lande dann immer wieder bei irgendwelcher Musik. Manchmal auch im Mainstream, also heute haben wir 2 nischige Sachen und einmal was Bekannteres. Der liebe Berkan wird noch kommen und Berkan hat so eine Reichweite, ich glaube, von 500.000 pro Klicks, weil vor allen Dingen er total Künstler ist, der auch englischsprachige Fans zieht, obwohl er deutschsprachig ist. Hallo, da war ich müde. Ja, aber egal. Recherchiere Musik, nehme auf, mische ab, schneide zusammen, sende eine Version an den Sender, eine Version für den Podcast, schneide den nochmal neu, mische den nochmal neu, mache die Musik nochmal raus und Das ist alles unbequem. Das ist alles kein bequemer einmal aufnehmen, losschicken Job. Und von daher mache ich das gerne. Manchmal muss ich mich aber überwinden. Und in jedem Fall nötige ich mir Unbequemlichkeit auf. Tut es ja auch, Leute. Tut es. Es hilft euch. Es ist gut für euch. Es wird auf jeden Fall etwas Gutes mit euch machen. Zum Abschluss möchte ich noch einen Song spielen, den ich vorhin auch schon angeteasert habe von Berkan. Er wird übrigens Brkn geschrieben, also Brkn. Ein Typ, der eigentlich in jedem seiner Songs, egal was er so spielt, immer irgendwie cool ist, immer so am Posen auch so ein bisschen und immer so diesen, dieses, das ein, das einzige Mal, dass mir das aufgefallen ist in deutschsprachiger Musik, dass Musik wirklich cool ist, war Materia, als er so mit Lila Wolken und so am Start war und so schön verstrahlt und so, vor allen Dingen so schön verstrahlt, es hat einfach ein Vibe, was total geil klang, was dann auch englischsprachige Leute geil fanden, obwohl sie nichts verstanden haben, weil einfach der Vibe gut war, was seltenst ist, so dass das Klangbild eben ballert. Im Deutschrap zumindest ist es selten so. Meistens ist es so sehr auf deutsches Publikum zurechtgeschnitten. Und Berkan ist nicht so. Berkan hat einfach ein saugeiles Klangbild und versucht auch textlich über diese Coolness zu kommen. Aber ich hasse diese Sätze eigentlich, die so anfangen. Punkt. Er schafft es jedes Mal, da auch jede Menge tolle Texte drin zu verweben. Meine persönliche Lieblingszeile in der Nummer ist: Ich arbeite an Zimmer Nummer 2. So. Einfach richtig geil in dem Kontext. Nun ja, zum Abschluss: Berkan mit Bordeaux, würde ich sagen. Mein Name war Lenny Willowood und das war Werden wir immer dümmer, Piraten der Leere. Und ihr könnt partizipieren an Twitter, ihr wisst's, ne? MR Willowood mit zwei Ws in der Mitte und Willowood Music auf Face Debucky oder eine Nachricht an Improfabrik. Da freut sich der Paul. Ja, jetzt kommt Berkan mit Bordeaux. Das war's von meiner Seite. Ciao, ciao.